Ja, auch wenn die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist, jetzt gibt es doch nur Predigt. Also für die, die dachten, es hört bald auf, muss euch enttäuschen. Ich freue mich, dass wir miteinander den Timotheusbrief ganz kurz betrachten dürfen und möchte zu Anfang beten. Und danke dir, Herr, dass du uns dein Wort in vielfältiger Weise gibst und wir bitte dich jetzt um ein Herz, das auch das aufnimmt, was du jedem persönlich sagen möchtest und dass du auch meinen Mund auftust, damit dein Ruhm groß werde. Amen. Der Text, der vorgegeben ist für heute, ist im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, einer von diesen berühmten Versen 3,16. Der ist dabei, aber es sind ein paar Verse, ganz kurze Verse, die ich dann gleich lese. Ganz kurz was zum Timotheusbrief, zum 2. Timotheusbrief, dass ihr wisst, um was es eigentlich geht. Es ist der letzte Brief von Paulus, der uns erhalten ist in der Bibel. Der Paulus ist im Gefängnis und im Gegensatz zu früher, wo er immer wieder Hoffnung hatte, dass er rauskommt und das Wort Gottes predigen konnte, hat er hier die Gewissheit schon vom Herrn bekommen, dass er praktisch in diesem Gefängnis bleiben muss und dass der Tod auf ihn wartet. Und dieser Brief an den Timotheus ist ein sehr persönlicher Brief, ein sehr ergreifender Brief an seinen Schüler und Freund oder Kind im Glaube, sagt er ja, Timotheus. Ich lese mal die Verse, 2. Timotheus 3, von 14 bis 17. Du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Du aber, wer ist du, habe ich gerade gesagt, du ist der Timotheus. Das könnte man über den ganzen Abschnitt, das könnte man über den ganzen Timotheus schreiben. Also wenn wir nichts wissen über den Timotheus, dann sollte man uns das eine merken, du aber. Das kommt immer wieder vor, du aber. Also, wir kennen den Timotheus als etwas, es war ein junger Mann noch und er war schüchtern. Er war schüchtern, er war ängstlich und wir wissen, er konnte nicht viel essen. Also der wäre richtig fürs Fasten, wenn wir dann beten und fasten hätten. Er konnte nicht viel essen wegen seines Magens. Und deshalb hat ihm der Paulus gesagt, trinke ein wenig Wein. Manche werden sich jetzt freuen, aber steht drin ein wenig, gell? Trinke ein wenig Wein. Und der Paulus hat bestimmt noch nichts von Magentabletten gewusst. Sonst hätte er ihm gesagt, nimm mal Pantoprazol oder Omeprazol. Also, soweit zum Timotheus. Aber dieses Du aber betrifft doch eigentlich auch jeden von uns. Und ich sage auch gleich warum. Ich muss kurz zum Anfang vom Kapitel 3 gehen. Und zwar möchte ich diese erste Verse kurz lesen. Da sagt der Paulus, ich schreibe dir mal, wie in der Endzeit, in den letzten Zeiten die Menschen aussehen werden, wie sie sind. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, steht in Vers 2, geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Ganze Palette von Dingen, die wir da hören. Und jetzt urteilt selbst, wenn ihr so in die Welt hinausgeht. Kennt ihr solche Menschen, die so sind? Gibt es das? Unheilig, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht. Selbstsüchtig steht als Überschrift drüber. Selbstsüchtig, geldgierig. Kennt ihr solche? Arbeitskollege vielleicht? Oder Leute, wenn er einkauft beim Edeka oder beim Autofahrer, da kommen sie vor, gell, diese Leute, die böse Leute. Oder bei den Nachbarn. Aber ich muss sagen, wir haben keine solchen Nachbarn. Gell? Wir haben liebe Nachbarn. Aber ich dachte immer, ja, das ist eine Aufzählung für Leute, die ohne Gott leben. Aber das stimmt ja gar nicht. Denn, da heißt es, sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Also, es sind Leute, die haben einen Schein von Gottesfurcht. Also ein Schein. Es sind Christen. Aber sie haben nur den Schein, dass sie Christen sind. Es sind Scheinchristen, sozusagen. So wie manche Müller heißen und sie sind gar keine Müller. Oder Schneider und sie sind gar keine Schneider. So gibt es Leute, die nennen sich Christen und sie sind es nicht. Sie haben nur den Namen. Gut, sie sind getauft, konfirmiert, christlich verheiratet und so weiter. Sie gehen auch mal in die Kirche, Sonntag oder an Weihnachten. Ich will nicht böse reden über diese Leute, aber ich will eins sagen, Gott spielt in ihrem Leben keine Rolle. Jesus spielt in ihrem Leben keine Rolle. Und sie lesen auch nicht die Bibel, sie lesen nicht Gottes Wort. Und wenn sie beten, dann sind es halt Worte. Aber wo nichts dahinter ist. So beschreibt es der Paulus. Das sage jetzt eigentlich nicht ich, das sagt hier die Schrift. Nur zur Erinnerung, Jesus hat seinen Jüngern, als er die Gleichnisreden an sie gehalten hat, hat er schon vom Unkraut im Weizen geredet. Dass da Unkraut im Weizen ist. Und die Jünger sagen, woher kommt denn das? Und dann sagt Jesus, das hat der Feind getan. Da ist es ein Feind. Und der sät das. Das sieht aus wie der normale Weizen, aber es ist keiner. Es sieht aus wie ein Christ, aber es ist keiner. Ich möchte eins sagen. Ich möchte nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ganz bestimmt nicht. Ich muss immer auf mich selber zeigen und muss sagen, ist nicht so, dass ich mich auch in diesem Katalog oft finde, dass ich das Vergnügen oft mehr liebe als Gott, dass ich selbst lieb bin, dass ich mich mehr liebe als andere. Ich stelle oft fest, wie lieblos man sein kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, darum dieses du aber, das möchte ich mir hinter die Ohren schreiben. Du aber, das gilt für mich. Du heißt es jetzt, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Also bleibe bei deinem Glauben. Und das sagt uns Gottes Wort jedem von uns heute. Bleibe bei deinem Glauben. Bleiben ist überhaupt ja bei uns eigentlich nicht mehr so dran. In einer Zeit, wo es sich rasend alles schnell ändert. Wir wollen ja, die Christen sind ja, also wir sowieso, wir sind ja die Gestrigen, die ewig dahintergebliebenen. Eigentlich wollen wir das ja auch nicht sein. Aber die Zeit ändert sich so rasend schnell. Wenn ich denke, wenn man heute durch die Stadt läuft, dann läuft jeder mit so einem Ding darum. Mit dem kann man sogar telefonieren. Hätte man vor Jahren nicht gedacht, dass das sich so schnell verändert und noch viele andere Dinge. Wenn ich da im Internet irgendwas nachschlage, dann heißt es immer, oder dann heißt es oft, Ihr Betriebssystem ist vollkommen veraltet. So heißt es. Ja, und dann denke ich, ich habe eins, das veraltet nicht. Ich habe was, das veraltet nicht. Und das ist meine Bibel. Und das ist Gottes Wort. Die kann ich aufschlagen und im Gegenteil, je mehr ich drin aufschlage, je mehr ich drin lese, umso aktueller ist es. Umso mehr freut es mich auch. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Alles wird vergehen. Alles, was du siehst, dein Handy, dein Auto, dein Garten, alles. Nur eins bleibt. Und das sagt Jesus, das ist Gottes Wort. Das ist das, was bleibt. Die einzige Sache, die wir in den Händen haben dürfen. Und immer wieder haben Menschen versucht, dieses Wort, also die Bibel, das Wort Gottes, haben sie versucht, das Wort Gottes auszulöschen. Sie haben die Bibeln verbrannt. Sie haben die Menschen verbrannt, die die Bibeln hatten. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass dieses Wort bis heute maßgebend ist, dass es bleibt. Und Gott wird weiterhin dafür sorgen. Neulich war ich beim Adolf Hanke. Die Älteren kennen ihn ja. Und ihr dürft dreimal raten, was auf dem Tisch gelegen ist. Also das Erste, was ich gesehen habe, waren Kekse. Ja, aber dann das Zweite war seine Bibel und die hat ausgesehen, muss ich ehrlich sagen. Die hat ausgesehen, also die könnte man immer verkaufen. Und dann habe ich gesagt, so muss eine Bibel aussehen. Das ist super. Also richtig, richtig gebraucht. Für mich ist er einer, einfach ein Vater im Glauben, einer der wenigen. Und der Bibel, die muss auf dem Tisch liegen und nicht im Schrank. Im Schrank nützt sie mir nichts. Im Schrank habe ich lieber Schokolade und Kekse. Nein, die muss auf dem Tisch liegen. Du aber, gemeint ist Timotheus, bei aller Veränderung, auch wenn wir in diese letzten Zeiten hineingehen, wenn wir sehen, was in der Welt passiert, halte dich an Gottes Wort. Der Timotheus hatte ja nur damals das Alte Testament. Und er hatte einen Lehrmeister, und das war der Paulus, der ihm das weitergegeben hat, was Gott dem Paulus eingegeben hat. Und der Timotheus, er hatte eine gläubige Oma, die hieß, weiß es jemand? Lois. Wird heute bei den Kindern nicht mehr genannt. Vielleicht kommt es wieder. Und eine gläubige Mutter, die hieß Eunike. Vom Vater wird da nicht geredet, das waren Grieche. Aber diese beiden Frauen, die haben den Timotheus geprägt. Und ich denke, in der Ewigkeit erst wieder mal rauskommen, was Mütter und Großmütter und vielleicht auch Väter und Großväter für einen Segen hinterlassen haben bei den Kindern, indem sie sie geprägt haben. Aber dennoch, bekehren, das musste der Timotheus sich schon selbst. Das kann keine Oma und keine Mutter für einen tun. Gott hat ja keine Enkel, heißt es. Gott hat nur Kinder. Gott hat nur Kinder. Also, zur Erklärung, wir werfen ja hier als Christen immer mit Begriffen umeinander. Bekehrung, was heißt Bekehrung? Bekehrung heißt, Christus starb für meine Schuld. Und ich sage, ja Herr, das nehme ich an. Das nehme ich im Glauben an, du sollst der Herr meines Lebens sein. Das ist Bekehrung. Die Grundlage kann die Oma legen. Aber das Angebot annehmen, dass der Herr für meine Schuld gestorben ist, dass der Herr mein persönlicher Herr im Leben sein darf, das muss jeder selber tun. Das Angebot Gottes ist da. Es ist ein Sonderangebot. Ein Sonderangebot. Es kostet nämlich nichts. Null. Aber ich muss es annehmen. Persönlich annehmen. Es wäre jetzt interessant, würde mich interessieren, so wie jeder so zum Glauben gekommen ist und ob da vielleicht auch eine Oma oder eine Mutter maßgebend war. Viele sagen, ja, man muss, wenn man zum Glauben kommt, man muss, wenn man sich bekehrt, man muss das Datum oder den Zeitpunkt der Bekehrung wissen, sagen viele. Ich frage jetzt einfach mal so in den Raum rein. Wer weiß von euch das Datum oder den Zeitpunkt ganz genau seiner Bekehrung? Einfach mal strecken. Ihr dürft ruhig hochfahren. Ich sehe so wenig. Ja, also tröstet mich. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Und weil ich es nicht weiß, dann habe ich mich auch immer wieder bekehrt. Aber es genügt einmal. Und heute ist mir das, so wie dem Timotheus, zur Gewissheit geworden. Zur Gewissheit, dass ich Kind Gottes bin. Zur Gewissheit, dass ich Leben aus Gott habe. Und das ist das Maßgebende. Ich muss Gewissheit haben. Ich muss nicht das Datum wissen, aber ich muss es wissen. Mir war das so ein Bild in der Apotheke während der Corona-Zeit damals. Ich sage schon damals, ist ja noch gar nicht lang her. Aber da musste man solche Impfausweise ausstellen. Also wer geimpft wurde, der bekam dann so einen Impfausweis. Da kamen auch viele Flüchtlinge, Asylanten zu uns mit anderer Hautfarbe und sie mussten ja ihren Ausweis dann oder ihre Bescheinigung vorbringen, damit wir das ausfüllen konnten. Und auf vielen stand beim Geburtsdatum 0000000. Also, heißt, der wusste nicht, wann er geboren ist. Aber geboren war er ja anscheinend. Er stand ja vor mir. Und gelebt hat er ja auch. Er hat sich bewegt, er hat geredet. Also das Bild für uns als Christen. Ich muss wissen, dass ich lebe. Ich muss nicht das Datum wissen, aber ich muss wissen, dass ich lebe. Und so ist es im Glaubensleben. Ich muss wissen, dass mein Herz für Christus schlägt. Und dass ich Verlangen habe nach Gottes Wort. Aber nochmal zu dem, was der Paulus dem Timotheus mitgegeben hat. Und was der Timotheus wahrscheinlich sein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen hat. Du aber. Und das sollten wir uns auch hinter die Ohren schreiben. Du aber sei nicht wie die anderen Menschen. Sei nicht selbstsüchtig, sei nicht lieblos und so weiter. Sei nicht ein Mensch der Endzeit, sondern ein Mann Gottes. Ein Mensch Gottes. Sei ein Mann Gottes. A man of God. Also das ist das, was auch im Alten Testament immer wieder vorkommt. Und das ist so schön zu lesen, wenn es immer wieder heißt, ein Mann Gottes. Es gibt so wenig Männer Gottes. Es wäre jetzt auch interessant, mal die Bibel durchzugucken, wo dieses Wort du aber, es kommt nur öfters vor in der Bibel, weiß jemand zufällig, wo es zum ersten Mal vorkommt. Du aber. Ist natürlich auch eine Übersetzungssache, aber beim ersten Mal, das erste Mal, genau, ihr habt also Kain. Kain, wo Gott zu Kain sagt, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Mir kam der Gedanke, dieses Du aber sollten wir uns persönlich, jeder, in allen Lebensbereichen merken und danach leben. Wenn alle denken, wir müssen doch mit der Zeit gehen, wir müssen dem Zeitgeist folgen, dann gilt für uns als Christen, du aber nicht, du nicht. Ihr wisst alle, was ich mit dem Zeitgeist meine. Schreckliche Dinge wie Genderabtreibung und so weiter. Da brauchen wir als Christen uns gar nicht drüber zu unterhalten. Du aber, das gilt auch in meinem ganz normalen Alltag. Beim Einkaufen, wenn es pressiert, alle drängeln, du aber nicht. Du kannst die anderen vorlassen, oder? Oder beim Autofahrer. Da gilt genau dasselbe. Wenn alle sich ärgern über den da vorne, über den Ersten, alle ärgern sich, nur der Erste ärgert sich nicht, der, wo vorne draus fährt. Du aber nicht. Du hast ja Zeit, kannst ja nebenher beten, oder? Oder wenn alle schimpfen über die Politiker und über das, was sie tun, du aber auch, du nicht, du aber nicht. Weil du betest ja für sie, sagt wenigstens Gottes Wort, wir sollen für sie beten. Oder wenn alle mürrisch sind bei der Arbeit, unlustig, du aber nicht. Du nicht, denn du tust die Arbeit ja nicht für Menschen, sondern für den Herrn. So sagt's Gottes Wort. Wenn alle sich beklagen wegen einer Krankheit zum Beispiel oder wegen einer Not, die in dein Leben kommt, du aber, du nicht. Denn du weißt ja, dass die Krankheit oder die Not deswegen in dein Leben kommt, weil Gott dein Bestes will, weil Gott dich voranbringen will, weil er etwas mit dir vorhat und weil er dich besonders liebt, sagt sein Wort. Obwohl wir das ja nicht verstehen, tut uns, ja, da haben wir unsere Schwierigkeiten. Aber da fängt ja unser Glaube an. Und ich muss sagen, ich muss doch auch nicht alles verstehen. Nehmt einmal eine Großbaustelle. Ich habe jetzt beim Andi ja viel mithelfen dürfen als Handlanger. Ja? Jetzt nehmt einmal eine Großbaustelle und ich bin der kleine Handwerker. Handlanger mal, muss ich sagen. Ich tue das, was man mir sagt. Der Architekt, der muss den Plan haben. Der muss wissen, wie und was und wo. Ich als Handlanger muss doch das gar nicht wissen. Ich muss nicht alles wissen. Den ganzen Plan wissen. Ich verstehe es ja sowieso nicht. Ich mache halt das, was man mir sagt. Aber einer hat den Plan und das ist der, der die Leitung hat. Und er, der kann nicht anfangen, bis zum kleinsten Handlanger jedem alles, den ganzen Plan zu erklären. Wo kämen wir denn da hin? Und so ist es im Glauben. Nehmen wir doch das so aus Gottes Hand und machen das, was er uns sagt. Und danken ihm dafür, dass er an uns denkt. Ich möchte zu diesem Vers 3,16 kommen und versuche auch wenn die Zeit schon ein bisschen weiter ist, aber ich finde es einfach wichtig, ein bisschen drüber nachzudenken noch. Das ist ein bekannter Vers, den ihr sicher alle auswendig kennt, oder? Alle Schrift von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Was jeder so sich merken kann, alle Schrift von Gott eingegeben. Nur darüber möchte ich nur kurz was sagen. Eins zu vorneweg. Gott ist kein, unser Gott ist kein verborgener Gott, kein verschwiegener Gott. Gott teilt sich uns mit, Gott redet. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, Gott redet. Er ist nicht wie Götzen, die stumm sind. Gott redet. In Römer 1 erfahren wir, dass er auch redet über Gott. Er redet nicht nur über sein Wort, er redet auch über die Schöpfung, durch die Schöpfung. Wenn wir hinausschauen, wenn wir die Schöpfung sehen, dann sehen wir, dass da ein Gott sein muss, der das alles gemacht hat. Auch das ist Gottes Sprache. Aber er redet auch Worte. Und wenn er nicht reden würde, ja, dann wüsste man doch gar nicht, wie er ist. Dann wüsste man gar nicht, wie er ist. Und Menschen, die die Bibel nicht lesen, Menschen, die nicht unter das Wort Gottes gehen, die wissen doch gar nicht, wie er ist. Die machen sich ein Bild von irgendeinem Gott, so wie sie denken, dass er sei. Sie sagen, ja, ein Gott muss doch Liebe sein, ein Gott muss allen vergeben und ein Gott muss dies und das sein. Aber sie wissen nicht, wie Gott ist. Gott redet, damit wir wissen, wie er ist. Und jetzt hat Gott uns die Schrift gegeben, die Bibel. Und die Bibel hat nicht nur ein Kapitel, die Bibel hat auch nicht nur ein Buch, die Bibel hat sage und schreibe 66 Bücher. 66 Bücher, so viel Zeit, so viel Worte wendet Gott für uns auf, um mit uns zu reden. Im Endeffekt hätte er ja uns auch eine Postkarte schreiben können und draufschreiben, was er eigentlich will. Und wenn er uns eine Postkarte geschrieben hätte, wo vielleicht nur ein Satz draufsteht, dann wäre es wahrscheinlich dieser Satz, dann hätte er draufgeschrieben, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist eigentlich die Summe von 66 Büchern in der Bibel. Dies ist mein geliebter Sohn. Darauf läuft alles hinaus. Dem Timotheus hat der Paulus gesagt, die Bibel ist geschrieben, also das Schrift, die Schrift, das Wort Gottes ist geschrieben, um uns weise zu machen. Also wir sollen etwas wissen. Wir sollen nicht alles wissen. Darum geht es nicht. Wir sollen nicht unsere Neugierde durch und durch befriedigt bekommen, aber die entscheidenden Fragen, die stehen in der Schrift. Wie ist Gott? Was ist der Mensch? Wozu bin ich in der Welt? Wie kam die Sünde in die Welt? Wie bekomme ich, und das war Martin Luthers Frage zum Beispiel, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Er hat die Antwort gefunden in Römer 3. Er hat sie gefunden. Wie bekomme ich ewiges Leben? Das erfahren wir in der Bibel. Und deshalb noch ein ganz paar praktische Dinge. Gottes Wort. Was kostet so eine Bibel? So klein, also ich weiß nicht, was eine Bibel kostet gerade. Es gibt ja verschiedene Größen und Ausführungen. Also wir hatten so kleine Gideon-Bibeln, die hatten damals 1,50 gekostet. Also vom Wert her nicht viel, aber es ist ein wertvoller Besitz. Wertvoll, warum das? 1. Timotheus 3, Vers 6, glaube ich. 1. Timotheus 6. Da heißt es, es ist doch so, dass wir nichts in die Welt gebracht haben und deshalb auch klar ist, wir werden nichts hinausbringen. Also es ist eine Weisheit, die kennt jeder. Aber Leute, die nicht an Jesus glauben, die sagen auch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Hat es. Ganz bestimmt nicht. Aber jetzt passt auf, Psalm 119, haben wir vorher schon gehört. Auf ewig, Herr, steht dein Wort. Fest in den Himmeln heißt hier. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also das bedeutet doch, dass wir, was wir hier heute in den Händen haben, so Bibel, Wort Gottes, das werden wir auch im Himmel in der Ewigkeit haben. Das vergeht nicht. Das wird aktuell auch im Himmel gelesen. Das wird aktuell im Himmel sein. Das kannst du mitnehmen in die Ewigkeit. Das ist das, was du mitnehmen kannst. Sonst kannst du nichts mitnehmen. Natürlich nicht das Buch, aber das, was in deinem Herzen ist. An anderer Stelle heißt es aber noch, nur zur Ergänzung, ihre Werke werden ihnen folgen. Also auch die guten Werke werden wir mitnehmen. Das ist nur nebenbei. Verbalinspiration. Schwieriges Wort. Also die Bibel ist von Gott eingegeben. Von Gott eingegeben. Und wir sagen, Gott hat die Bibel, die Worte, so eingegeben. Petrus sagt, von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Also dass die Bibel Gottes Wort ist, wie muss man sich das vorstellen? Ich sag, wir werden Schwierigkeiten bekommen. Also wir können das so, ich kann es euch auch nicht erklären. Aber eins ist klar, die Schreiber, die die Bibel geschrieben haben, also die Originale geschrieben haben, Mose, David, die Propheten, die Apostel und so weiter, die wurden von Gott beauftragt. Und sie wurden mit Vollmacht ausgerüstet, sodass sie sagen konnten, so spricht Gott. Und das ist wichtig, finde ich. Das ist auch wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass uns das klar ist, dass es so zu uns, dass es auch für uns gilt, so spricht Gott, so spricht Gott. Das ist wichtig. Und manche der Schreiber, gut, manche haben die Stimme Gottes so gehört, andere nicht. Diese Schreiber waren aber auch nicht wie irgendwelche Roboter, sage ich, die einfach nur keine Kontrolle mehr über sich hatten. Ganz bestimmt nicht. Die Schreiber haben sich unterschieden in Herkunft, in beruflichem Hintergrund, familiärer Hintergrund und so weiter. Und deshalb gibt es auch verschiedene Schreibstile und auch verschiedene Vokabular. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, Gott hätte zum Beispiel zu Mose oder zum Paulus gesagt, Mose, ich gebe dir jetzt so ein Konzept und in diesem Konzept steht drin, was mir so wichtig wäre und du darfst es jetzt in deine Worte fassen. Wir glauben, und da unterscheiden wir uns von den modernen Kirchen, wir glauben, Gott wollte jedes Wort, das in der Bibel steht, und zwar genau so, wie es in der Bibel steht, genau so, wie es geschrieben wurde. Wohlgemerkt, im Original. Im Original. Also nicht in den verschiedenen Übersetzungen. Aber so wollte es Gott ganz genau. Und hier unterscheiden wir uns von den modernen Kirchen. Dort heißt es ja, wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Und die sagen, die Bibel enthält Gottes Wort. Das ist ein Unterschied. Wenn sie Gottes Wort enthält, dann kann ich sagen, das ist okay, das hat Gott so gemeint, das ist nicht okay, das meint er nicht so, wie er sagt. Oder der Paulus war da geistesabwesend, wo er das geschrieben hat oder sonst irgendwas. Aber wir sagen, und das ist verbal Inspiration, braucht ihr euch nicht zu merken. Vergesse ich selber, ich habe es halt aufgeschrieben. Aber es meint, Gott wollte jedes Wort so, wie es geschrieben ist. Denn dann kann ich sagen, Gott meint genau das, was er sagt. Und das, was wir in der Bibel wörtlich nehmen können, wenn es einen Sinn gibt, das sollten wir auch wörtlich nehmen. Auch wenn es uns Schwierigkeiten macht. Ich sage nur ein Beispiel. Wenn Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das möchten wir gerne ein bisschen glätten und sagen, naja, so ganz extrem darf man das nicht sehen und so weiter. Aber Jesus sagt es und Jesus ist ja nicht irgendwie senil oder dement oder ist auch kein Spaßvogel. Der meint es so. Der meint das so. Wenn Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln, dann meint er das so. Er meint das so, was er sagt. Das jetzt nur einfach zur Erklärung, was es heißt, alle Schrift von Gott eingegeben. Die anderen Dinge, ich wollte sie erst erklären noch, aber dazu fehlt uns die Zeit. Ich sage jetzt einfach am Schluss nur was ganz Banales. Das weiß jeder. Etwas, was jeder weiß. Aber wir tun uns trotzdem sehr schwer damit. Die Bibel, ich habe es vorher gesagt, die nützt uns wenig, wenn sie im Schrank steht. Wir müssen die Bibel lesen. In der Offenbarung heißt es gleich am Anfang, glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Glückselig. Der da liest, das ist das höchste Glück, das man überhaupt haben kann. Ist ja schon komisch. Wir sind schon, auch als Christen sind wir ja irgendwie schon komisch drauf, dass uns zum Beispiel ein Fußballspiel im Fernsehen oder der Tatort, der ist für uns interessanter als Bibellesen. Euch geht es vielleicht nicht so, aber weiß es nicht. Aber wir müssen doch bedenken, und da muss unser Verstand uns doch auch den Weg weisen und sagen, was ist wichtiger für die Ewigkeit? Was ist für die Ewigkeit wichtiger? Ich lebe doch hier ein paar Jährchen, sage ich mal. Fußballspiel, das Ergebnis ist schnell vergessen. Aber das nehme ich mit, was im Wort Gottes steht. Und stellen wir uns jetzt das einfach mal vor, in der Ewigkeit. Jesus sagt, wir werden mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tische sitzen, so sagt Jesus. Viele werden kommen von Westen, von Norden und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tische sitzen. Also wir werden mit diesen Leuten einmal zu Tische sitzen als Christen. Und da, wenn man zu Tische sitzt, dann wird man ja nicht, da wird man ja was reden. Man wird ja nicht immer nur essen, denke ich. Also da wird man ja was reden. Jetzt denke ich, was soll ich mit denen reden? Was soll ich mit denen reden, wenn ich nichts weiß? Oder stellt euch vor, mir gegenüber sitzt der Zephania oder ein Obadja oder so und der fragt mich, hast du mein Buch gelesen? Dann sage ich, wer bist denn du? Nein. Deshalb möchte ich einfach immer wieder sagen, es ist jetzt übertrieben, was ich vielleicht gesagt habe, aber lesen wir Gottes Wort. Lies die Bibel und lies sie unter Gebet. Wir müssen beim Lesen Gott bitten, dass er uns sein Wort aufschließt. Sonst sind es schwarze Dinger, Buchstaben. Und das wäre nur Zeitvergeudung, wenn wir nichts verstehen. Und dann denken wir darüber nach. Denkt drüber nach. Es genügt, wenn man kleine Abschnitte liest. Es genügt, wenn man einen Satz liest. Es muss gar nicht die ganze Bibel in einem Rutsch durchgelesen werden. Es ist oft besser, wir nehmen uns nur ganz kleine Abschnitte vor. Vielleicht nur einen Satz. Aber das sollten wir, so wie eine Kuh, das immer wieder kaut. Also immer wieder rausholen und immer wieder überlegen. Immer wieder überlegen. Wir Älteren sind ja nachts manchmal wach, sage ich mal kurz vielleicht. Also die Jüngeren dürfen noch schlafen. Ihr braucht euch keinen Wecker stellen. Aber die Älteren, die müssen mal aufs Klo und so. Und dann liegt man vielleicht auch eine Weile wach. Und da kann man wunderbar nachdenken über einen Vers, der einen begleitet hat. Als Jesus seine Jünger damals fragte, wo die ganze Menge an Zuhörern weggegangen ist von ihm, da fragt er seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Sagt Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er sagt nicht, wir bleiben bei dir, du machst ja die Leute gesund, bei dir gibt es keine Krankheit. Du vollbringst tolle Wunder, sagt er auch nicht. Er sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Und das ist für uns wichtig. Die Bibel, Gottes Wort, weist uns den Weg zum ewigen Leben durch Jesus Christus. Und das ist der Inhalt dessen, was der Paulus seinem Schüler und Freund Timotheus als letztes Wort in seinem Leben noch weitergeben möchte. Ich hatte einen Kunde damals, schon lang her, im Geschäft. Der hat viel gekauft, der war eigentlich gesund. aber er hat Vitamine gekauft, wollte dann auch nicht hindern, gell? Vitamine, Mineralstoffe und so weiter und so fort. Und irgendwann sagt er, da guckt er sich so rum im ganzen Geschäft und hat schon was gekauft wieder, guckt er so rum, dann sagt er, ja, gibt es nicht noch etwas? Ich würde ja noch was nehmen, denn ich möchte, wisst ihr, hat er gesagt, ich möchte gern ewig leben, hat er gesagt. Hat es halt als Spaß gesagt. Und dann habe ich habe immer so Gideon-Bibeln im Geschäft gehabt und wollte ihm eine geben. Da sagt er, das will ich nicht, das will ich nicht. Nein, das meine ich nicht. Er ist sicherlich schon gestorben. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er ewiges Leben hat. Aber eins weiß ich. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und das möchte ich uns einfach nochmal mitgeben. Ich möchte noch beten. Danke, lieber Herr, dass du uns nicht im Ungewissen lässt, dass das Einzige in unserem Leben, das wir brauchen, und das Einzige, was letztlich zählt, das ist, dass wir einen Herrn haben, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und der unser Herr in unserem Leben ist. Wir möchten dir danken jetzt, dass du ja uns alle hier auch segnen möchtest, ganz besonders die kleine Lia, möchte mir dir nochmal hinlegen, aber auch jeden von uns. Begleite du und schenk uns die Freude an deinem Wort. Gib, dass wir Liebhaber deines Wortes werden. Amen.